Bei der Podiumsdiskussion der Public Climate School hier in Halle sprachen sie davon, dass Wachstum nicht per se die Ursache allen Übels sei und unsere Gesellschaft ja auf vielen Sektoren von Wachstum abhängig ist. Und da wollte ich Sie fragen, wo genau ist denn Wachstum im Kontext Klimawandel ein Problem?
Wachstum ist nicht an sich ein Problem. Das Problem ist der Umweltverbrauch oder konkret beim Klima der Ausstoß an Treibhausgasen. Man kann theoretisch sich vorstellen, dass man das Klimaproblem rein technisch löst, auf null Emissionen heruntergeht, auf null fossile Brennstoffe, auf eine reduzierte Tierhaltung, auf eine Kompensation, gemeint ist technische Kompensation verbleibender Emissionen. Und neue Technik kann man verkaufen, da kann man Unternehmen mit betreiben und Arbeitsplätze schaffen. Dann wären Wachstum und Klimaschutz vollständig vereinbar. Das Problem ist, dass gemessen an den rechtsverbindlichen internationalen Klimazielen, nämlich an der 1,5-Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen, die im Übrigen auch eine menschenrechtliche Grundlage hat, null Emissionen weltweit in allen Sektoren in 2 Jahrzehnten erforderlich sind. Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, auch wenn niemand eine Glaskugel hat, dass wir das auf rein technischem Wege erreichen. Wenn wir aber eben neben technisch smarterer Produktion und smarterem Konsum auch weniger Konsum brauchen, dann könnte das hinauslaufen auf einen ungewollten Ausstieg aus der Wachstumsgesellschaft. Und das wirft dann nicht nur so die individuelle Frage auf, ist das jetzt für mich schlimm oder nicht so schlimm, wenn ich vielleicht eher nicht immer mehr habe oder vielleicht sogar ein bisschen weniger habe. Ich persönlich würde da sagen, das wäre für mich jetzt kein Problem. Wir sind heute in Deutschland pro Kopf fast 5-mal so wohlhabend wie 1972, als ich geboren wurde. Andere Leute mögen das für sich ein bisschen anders beurteilen, ob das jetzt schlimm ist, wenn man ein bisschen weniger hat. Ich würde es eher nicht als Problem sehen. Aber es gibt ein systemisches Problem, insofern als zum Beispiel Arbeitsmärkte und Rentenversicherungen bisher systemisch auf Wachstum gepolt sind. Erklären wir es am Arbeitsmarkt. Wenn wir technisch immer besser werden, dann würden normalerweise immer mehr Menschen arbeitslos werden. Was ein Problem ist, weil Arbeit jetzt nicht nur die finanzielle Lebensgrundlage liefert. Da könnte man sagen, gut, wir lassen Maschinen für uns arbeiten, das ist egal. Aber Arbeit strukturiert auch meinen Tag, gibt mir einen Grund, warum ich morgens aufstehe, ich andere Menschen kenne, vielleicht Partner kenne. Also das ist schon ein großes Ding. Und wenn wir jetzt aus der Wachstumslogik rausgehen und technisch trotzdem weiter immer besser werden, dann verlieren immer mehr Leute im Grunde ihren Job. Das können wir dann nicht mehr auffangen, wenn wir aus der Wachstumslogik rausgehen, indem wir alle immer noch ein bisschen mehr kaufen. So machen wir das momentan.
Sie haben schon den sozialen Aspekt angesprochen, dass das Klima sehr wohl auch irgendwie unser Dasein mitprägt. Nun würden wir nicht darüber reden, wenn dem Ganzen nicht auch so eine gewisse Tragik zugrunde liegt. Und daher meine Frage, inwiefern ist denn der Klimawandel ein soziales Dilemma?
Der Begriff sozial kann ja alles und nichts heißen. Insofern bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob der überhaupt alles beschreibt, worauf wir jetzt gerade hinaus wollen. Zunächst mal ist grundrechtlich oder menschenrechtlich gesprochen der Klimawandel ein Konflikt zwischen verschiedenen Freiheitssphären. Das ist nichts Besonderes, weil Politik den ganzen Tag von konfligierenden Freiheitssphären handelt. Konkret beim Klimawandel ist es halt so, da geht es einerseits um die Freiheit von Konsumenten und Unternehmen und auf der anderen Seite um das Recht auf die elementaren Freiheitsvoraussetzungen, Leben, Gesundheit und Existenzminimum bei uns allen. Und wir haben uns eine repräsentativ demokratisch gewaltenteilige Gesellschaftsordnung in den letzten Jahrhunderten gebaut, genau um dann eben bei solchen Freiheitskonflikten, wo unterschiedlichste Lösungen denkbar sind, einen kontrollierbaren, nämlich abwählbaren Entscheider zu haben, der da entsprechende Kompromisse sucht. Die Schwierigkeit beim Klimawandel ist so ein bisschen, momentan bewegen wir uns außerhalb des Kompromissrahmens, der verfassungsrechtlich durch die Grundrechte selber gesteckt ist, insofern als wie die physischen Voraussetzungen künftiger Entscheidungen und Abwägungen zunehmend untergraben. Und das ist grundrechtlich nicht erlaubt, deswegen besteht zumindest nach meiner Lesart, so liegt es im Übrigen auch gerade als Klage beim Bundesverfassungsgericht, eine starke grundrechtliche Pflicht zu wesentlich mehr Klimaschutz. Wenn man jetzt in diesem Sinne sagen würde, wir machen sehr viel mehr Klimaschutz, muss man allerdings klar sagen, wenig verwunderlich, eben von der Ausgangslage her kommend, dass alles im Leben ein Konflikt ist, dass das natürlich dann auch den einen oder anderen trifft. Insofern als eine Gesellschaft, in der man sich vorstellt, jeder will hundertprozentig alles, was er bisher machen kann, auch weiterhin machen können, mit einem konsequenten Klimaschutz unvereinbar ist. Wir können zwar manche Dinge technisch optimieren, aber selbst das kann zum Beispiel bestimmte Dinge wie, sagen wir mal, das Fliegen teurer machen und mit dem Ergebnis, dass mancher sich das dann eben nicht mehr leisten kann. Umgekehrt ist es allerdings so, wenn wir in den Klimawandel hineinlaufen, dann wird das auch wiederum die sozial Schwächeren stärker treffen als die Begüterteren. Und insgesamt ist der Klimawandel sozial, egal in welcher Wortbedeutung, ziemlich sicher weit fataler als ein konsequenter Klimaschutz.
Sie haben schon angesprochen, dass der Lebensstandard, wie er jetzt fortgesetzt wird oder gerade besteht, dieser Status quo, nicht kompatibel ist mit dem Anspruch, Klimaziele erreichen zu wollen. Daher meine Frage, was könnten denn ganz individuelle, persönliche Gründe dafür sein, sich nicht so sehr für eine durchaus drastische, fatale Problematik zu engagieren? Also was genau kann denn da bremsend wirken?
Der Klimawandel ist ein existenzielles Problem. Er ist aber nicht das einzige Problem, was wir alle haben. Wir sind alle Menschen, sowohl jetzt wir alle so als Konsumenten und Wähler, als auch Politiker, Wissenschaftler, Lobbyisten, Unternehmer, Arbeitnehmer, das sind alles Menschen. Und was an der Stelle häufig ein bisschen missgedeutet wird, ist, dass ja diese Menschen nicht einfach so für sich allein existieren, sondern aufeinander reagieren. Man spielt immer gerne so Schwarzer-Peter-Spiele oder Henne-Ei-Spiele, gerade aber nicht nur beim Klimawandel. Das sind doch irgendwie die Politiker schuld, dass da nicht mehr passiert. Umgekehrt, die Politiker sagen, wir würden ja mehr machen, aber wir werden abgewählt, wenn wir mehr machen. Oder dann geht man als nächstes zu den Unternehmen und sagt, na, die Konzerne, deren Interessen sind es hier die ganze Zeit. Na gut, aber wer sind denn die Konzerne? Oder machen wir es gleich noch eine Nummer größer, wer ist der Kapitalismus, der vermeintlich hinter allem steht? Das sind natürlich Unternehmer, die Entscheidungen treffen und Gewinne machen wollen. Es sind aber auch Aktionäre, die vielleicht nur ihre Rente sichern wollen. Es sind auch Arbeitnehmer, die gerne einen guten Job haben wollen. Konsumenten, die gerne was Schönes kaufen wollen. Politiker, die das alles erlauben. Und Wähler, die diese Politiker wählen. Und Lobbyisten, die von einzelnen dieser Gruppen losgeschickt werden. Insofern interagieren doch sehr viele Menschen. Und die interagieren momentan häufig wie in Teufelskreisen. Die behindern sich alle gegenseitig. Und jetzt muss man mal gucken, was motiviert die einzelnen Leute sozusagen in diesen Teufelskreisen. Viele Menschen meinen, es geht um Bewusstsein. Wir brauchen mehr Klimabewusstsein oder Nachhaltigkeitsbewusstsein. Bewusstsein ist eine Art Oberbegriff für Fakten, Wissen und Werthaltungen. Und ohne jetzt hier eine verhaltenswissenschaftliche Methodenvorlesung zu halten, irgendwo an der Grenze von Ökonomik, Psychologie, Soziologie, Soziobiologie, Ethnologie und so weiter, gucken wir einfach mal morgens in den Spiegel, wenden die einfachste verhaltenswissenschaftliche Methode an. Ist es tatsächlich so, dass Fakten, Wissen und Werte uns pausenlos motivieren? Nein, natürlich nicht. Es gibt vieles andere, was uns motiviert. Wissen und Werte motivieren uns vor allem dann, wenn es gut zu unseren anderen Motiven passt, egal ob wir jetzt gerade Konsumenten, Politiker, wer auch immer sind. Da geht es zum Beispiel um Eigennutzenkalküle. Es geht um Pfadabhängigkeiten. Es geht um den Klimawandel als Kollektivgutproblem, was ich, selbst wenn ich der US-Präsident wäre, nicht alleine lösen könnte. Es geht auch um ganz irrationale Faktoren, zum Beispiel Normalitätsvorstellungen, nicht Normvorstellungen, das wären Werte, sondern Normalitätsvorstellungen. Ist doch normal, dass man dreimal im Jahr in Urlaub fliegt, wenn man es sich leisten kann. Machen doch meine Freunde und Facebook-Bekannten und so weiter auch und meine Nachbarn. Ist doch normal, jeden Tag ein großes Stück Fleisch und vieles andere mehr. Oder es geht auch um Emotionen, Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung. Die Neigung zu Ausreden, die Neigung, lieber Sündenböcke als sich selber in der Verantwortung zu sehen. Die Fähigkeit, Dinge zu verdrängen, die Unfähigkeit, sich komplexe Kausalzusammenhänge vorzustellen und sich vorzustellen, dass wir alle Bestandteil tödlicher Praktiken sind, nämlich das Teil des Klimawandels sind, wenn wir ganz alltägliche, ganz unscheinbare Dinge machen, die alle anderen Menschen auch machen. Und auch, das ist auch noch eine sehr, sehr typische emotionale Seite des Menschen, wir können wunderbar existieren mit riesigen Widersprüchen von Reden und Handeln. Das hält uns selber und auch den anderen um uns herum meistens gar nicht auf. Also dann gibt es ganz vieles, was uns blockiert. Und einfach nur mehr Wissen und Werte über uns auszuschütten, wie wir das seit ein paar Jahren versuchen, ändert relativ wenig. Genau deswegen steigt auch die Anzahl der Flüge weiterhin an. Deswegen steigt die Anzahl der zugelassenen PKWs weiter an. Der Konsum tierischer Nahrungsmittel ist auf hohem Niveau konstant. Die Wohnfläche wird immer größer, etc. etc. Auch im sogenannten Umweltvorreiterland Deutschland, das wir ohnehin nicht sind. Wir sind es natürlich intellektuell, aber von den Emissionen pro Kopf sind wir unter den schlechtesten Ländern weltweit.
Sie haben diese Ambivalenz angesprochen. Ich möchte ein bisschen auf die Bewegung Fridays for Future eingehen. Dies ist ja ein ursprünglich europäisches Phänomen, also was ja in Schweden entstanden ist, losgestoßen von Greta Thunberg und ist dann von dort aus in alle möglichen Länder geschwappt, auch hier in Deutschland. Diese zumeist sehr jungen Menschen sind ja oftmals denselben Hürden oder derselben Diskussion ausgesetzt wie ihre Eltern. Also sei es jetzt nun die technisch-ökonomischen Fahrtabhängigkeiten, ja, also dass ich jetzt ein Auto besitze oder nicht besitze, wie auch immer, die eben den Arbeitstag irgendwie mitbestimmen. Oder ein anderes Stichwort ist sowas wie kapitalistischer Realismus, also dass ich jetzt diese Vorstellung habe, es gibt keine Alternative dazu, das ist quasi wie naturgegeben. Sie haben auch Kollektivgutprobleme angesprochen. Oder auch einfach, dass bestimmte Länder, wo der Klimawandel tatsächlich schon spürbar ist, in zu weiter Distanz liegen. Und da frage ich mich persönlich, wenn die Generationen unter diesen, ich würde sagen, in Anführungszeichen westlichen Bedingungen, allesamt in diesen unter diesen Bedingungen leben, die den Klimawandel mitunter nicht wirklich begreiflich machen. Warum sind dann die Jugendlichen dennoch eher bereit, sich für Klimagerechtigkeit zu engagieren und die Erwachsenen eher weniger?
Das ist ja nicht generell so. Das ist jetzt eine Bewegung da in Gang gekommen, so in den letzten 12, 15 Monaten. Grundsätzlich ist das Engagement gerade in den eigentlich für die repräsentative Demokratie so wichtigen Parteien und Verbänden bei jungen Menschen ja eher rückläufig. Die engagieren sich eher so spontan in Form von Happenings, Demos und so weiter. Aber wenn ich wirklich gesellschaftlichen Wandel erreichen will, dann muss ich dieses Wechselspiel des Wandels, dieses Wechselspiel der Akteure, das eben bisher eher die Form von Teufelskreisen hat, in Gang bringen an verschiedenen Stellen. Ich darf auch keine Henne-Ei-Diskussion darüber führen, ob man jetzt primär Politikwandel oder primär Konsumwandel braucht. Das eine hängt vom anderen ab. Jeder Politiker wird, wenn er nur Transparente sieht, trotzdem nur symbolische Politik machen, weil erstens die große Mehrzahl der Menschen demonstriert ja nicht. Und zweitens, wenn die alle weiter so konsumieren wie bisher, ja, dann wollen sie offenbar nur symbolisch, dass wir irgendwie weiter vorangehen. Das heißt, es würde ja beim Wechselspiel des Wandels darum gehen, dass man an ganz vielen Stellen Dinge in Bewegung setzt. Dass wir alle uns zum Beispiel sowohl politisch als auch in dem Stil, wie wir eben leben, gemeinsam mit anderen in Bewegung setzen. Und das ist etwas, wo man einen sehr langen Atem für braucht. Wir sind 7,6 Milliarden Menschen. Ich bin nicht der Weltdiktator. Es hört nicht der Rest der Welt auf mich. Und da verlieren gerade junge Menschen ziemlich häufig irgendwie die Lust. Da ist jetzt, weil Menschen eben Normalitätsvorstellungen folgen, also Gruppentiere, Herdentiere sind, so ein bisschen was Kollektives in Bewegung gekommen. Dabei hat eine wesentliche Sache auch eine Rolle gespielt oder haben zwei wesentliche Dinge eine Rolle gespielt. Als eins Eigennutzenkalküle. Junge Menschen sind natürlich potenziell härter betroffen von dem Problem. Als zwei, Menschen funktionieren in so einer Vormacher-Nachmacher-Logik. Sie machen gerne anderen was nach und wenn was in Gang kommt, dann machen sie auch mit. Und eigentlich gibt es noch einen dritten Faktor. Es können Menschen sehr viel Eindruck häufig machen und andere Menschen erreichen, wenn sie den von mir vorhin angesprochenen Gap zwischen Einstellung und Verhalten durchbrechen, wenn sie also Reden und Handeln zusammenbringen. Und da ist Greta Thunberg wahrscheinlich ziemlich vorbildlich. Ob sie jetzt einsteinhaft intelligent ist, kann man mindestens kontrovers beurteilen, aber sie ist sehr konsequent in dem, was sie tut und das beeindruckt viele Menschen einfach kolossal. Das ist die ganze Menschheitsgeschichte schon durch so und deswegen hat sie da einfach was losgetreten. Wobei, das muss man natürlich auch sehr klar sagen, also wird zwar immer so geredet, so ja, weltweites Phänomen. Klar gibt es auch in den USA da Proteste und weiß ich nicht, in Afrika, Südostasien. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr, sehr europäisches Phänomen.
Eine der großen Forderungen, Sie haben diese Dynamiken in der Bewegung oder auch generell in der Zivilisation angesprochen. Eine große Forderung von Fridays for Future ist ja auch Climate Justice, also Klimagerechtigkeit. Was bedeutet denn Klimagerechtigkeit nach Ihrer Interpretation?
Auch wenn der Begriff sehr beliebt ist oder der Begriff als solcher erstmal fast gar nichts. Wahrheit meint das Übereinstimmen von Aussagen über die Realität und der Realität selber. Und Gerechtigkeit meint die Richtigkeit der Grundordnung einer Gesellschaft. Klimagerechtigkeit handelt also davon, bezogen auf den Klimawandel und alle damit verbundenen Fragen, über die Richtigkeit einer Grundordnung nachzudenken. Genau wie Wahrheit an sich nichts über empirische Einzelfänomene als Begriff aussagt, also ob jetzt, keine Ahnung, vor Ihnen gerade ein Tisch steht oder nicht, genauso sagt der Begriff der Gerechtigkeit als solches nichts über ein bestimmtes inhaltliches Konzept von Gerechtigkeit aus. Da muss man inhaltlich in rechtliche oder ethische Argumentationen einsteigen, wenn man dazu was aussagen will. Eine Kernaussage haben wir vorhin getroffen, das Pariser Klimaabkommen statuiert juristisch und zwar rechtsverbindlich im Artikel 2 Absatz 1 eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad gemessen am vorindustriellen Temperaturniveau, was impliziert, dass weltweit die Emissionen in rund zwei Jahrzehnten, eigentlich eher kürzer, in allen Sektoren auf Null fallen müssten. Also Schluss mit dieser deutschen Debatte, immer alles nur in Deutschland zu betrachten, Schluss mit der deutschen Debatte, Energiewende mit Stromwende gleichzusetzen. Es geht um Strom, Wärme, Mobilität, Zement, Kunststoff, Agrar, Wirtschaft und anderes mehr. All das muss frei von fossilen Brennstoffen werden. Die Tierhaltung muss reduziert werden. Und das in sehr kurzer Zeit und eben weltweit. So, und wenn man will, kann man, da waren wir vorhin auch schon, das Ganze, die 1,5-Grad-Grenze, eben auch als Menschenrechtsproblem verschiedener konfligierender Freiheitssphären ausbuchstabieren. Das Ergebnis ist dabei aber ungefähr das gleiche.